Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 92. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Friedrich Bergmann, in Deutschland geboren, in Österreich aufgewachsen und dann in die USA gewechselt, ist ein nützlicher Philosophieprofessor, der sich seit 30 Jahren praktisch und theoretisch mit neuer Arbeit beschäftigt. Da ihr viele Interviews mit ihm im Internet anschauen könnt, brauchte ich nicht die Standardfragen zu stellen, sondern wollte von ihm beispielsweise wissen, welche Ideen aus seinem Aufsatz, der ihn als Belohnung mit 19 Jahren in die USA gebracht hatte, inzwischen Wirklichkeit geworden sind. Oder auch, was es für ihn bedeutet, ausgerechnet am Heiligabend Geburtstag zu haben. Aber natürlich werden auch alle diejenigen, die von seinem bekanntesten Werk Neue Arbeit, Neue Kultur noch nie etwas gehört haben, in den nächsten 33 Minuten eine Menge darüber erfahren. Ich sprach mit Professor Bergmann am Freitag in Köln auf einem Vernetzungstreffen, wo sich Mitglieder zahlreicher Initiativen über eine künftige Zusammenarbeit im Sinne der neuen Arbeit ausgetauscht haben.
Mein Name ist Friedrich Bergmann. Ich bin in Österreich aufgewachsen, in einem Dorf, einem berühmten Dorf, das heißt Hallstatt. Und in Hallstatt konnte kein Mensch meinen Vornamen aussprechen. Und Leute, als ich so 3 und 4 war, haben immer zu meiner Mutter gesagt, bringen Sie doch den kleinen Friedhof mit. Und das erzähle ich gerne, weil ich eben trotz dieser Verbindung mit dem Friedhof im Grunde genommen ein sehr fröhlicher und lebenslustiger und das Leben mit Genuss lebender Mensch bin. Und mein Leben hat sich sehr dadurch verändert, dass ich, als ich 19 war, einen Aufsatz schrieb über die Welt, die wir wollen. Und da war ein Preis für den ersten Preis. Und das war ein Jahr in Amerika. Und auf diese Art und Weise bin ich mit 19 von Hallstatt über New York nach Oregon gefahren, an der Westküste. Und aus dem einen Jahr wurden eine ganze lange Reihe von Jahren. Und ich habe sehr lange in Amerika gelebt. Bin jetzt auch oft in Deutschland, oft in Österreich, oft eigentlich in sehr vielen unterschiedlichen Ländern, war gerade 3 Wochen lang in Russland, war in Ungarn, war und. Und mache eigentlich seit 30 Jahren, arbeite ich an etwas, das mich sehr, sehr aufregt und ich tue es mit großer Anspannung. Und es gibt auch Situationen, wo Leute manchmal, zum Beispiel war ich jetzt vor kurzer Zeit, habe ich ja schon angedeutet, in Russland und habe einen Vortrag gehalten in Moskau. Und am Ende der Diskussion hat jemand gesagt, Ihre Augen sehen so jung aus. Also ich bin jetzt 82 und der hat gesagt, wieso? Ich habe gesagt, einfach, weil ich meine Arbeit liebe. Und das ist eigentlich mein Hauptthema in der Welt. Mein Thema ist, dass die Arbeit ist absolut nicht nur so etwas in der Mitte Stehendes, das so halb grau ist, und das ja, man muss und man kann und man will und es ist auch, gehört auch zum Anstand, sondern ich gehe aus von dem Gedanken, der Polarität der Arbeit, dass die Extreme bei der Arbeit sind sehr, sehr groß und sehr, sehr ausgeprägt. Dass Arbeit auf der einen Seite ist nicht nur ehrenhaft und Pflicht und gut und schön und anständig, sondern viele Leute werden von ihrer Arbeit auch getötet. Und ich meine nicht nur Soldaten, sondern alle möglichen Arten von Menschen, auch Bergarbeiter zum Beispiel. Aber eben, das ist das Gegenteil, was im Grunde genommen mich hauptsächlich treibt oder herumtreibt. Nämlich die Tatsache, dass Menschen auch etwas in ihrer Arbeit tun können, Und das ist der Spruch, den die meisten Menschen mit der sogenannten neuen Arbeit, und neue Arbeit ist mein Thema, und habe ich angefangen schon in 83, 84, ursprünglich in Flint, Michigan, in den USA. Aber der Satz, der sich damit verknüpft hat, ist Arbeit, die man wirklich, wirklich will. Und das Doppelte wirklich hat absolut eine ernste Bedeutung. Eine Art, das anzudeuten, ist, dass nein, es dreht sich nicht darum, dass man an der Arbeit auch Spaß haben kann. Das ist viel, viel zu gering, viel zu niedrig angelegt. Die Arbeit kann etwas sein, das einem Kraft gibt, anstatt einen zu erschöpfen. Also Burnout ist sozusagen nicht immer der Fall. Man kann etwas tun, das man wirklich, wirklich will. Und dann erschöpft einen das nicht, sondern genau im Gegenteil. Es gibt einem Kraft. Man verliert an Kraft in dem Augenblick, in dem man nicht mehr arbeiten kann. Und es ist auch der Fall, dass Arbeit, die man wirklich, wirklich will, gibt dem Leben Sinn und gibt dann auch das Gefühl, dass man tatsächlich jetzt angefangen hat zu leben. Und dieser Begriff aber in Kombination mit anderen Dingen, die ein Versuch sind, ein wirklich grundsätzlich anderes System der Wirtschaft, anderes System der Arbeit und andere Kultur aufzubauen. Das hat sich jetzt schon sehr verbreitet in vielen Ländern. Es ist noch immer nicht so sichtbar, wie die Leute, die sich damit identifizieren, es gerne wollten. Aber es hat sich angesiedelt in vielen Ländern und ist jetzt, man könnte sagen, ein globales Netzwerk. Aber eben diese dreifache Überschrift, die werde ich das jetzt nochmal wiederholen und dann gibt es Fragen und Antworten. Also ich arbeite etwas, das alles andere als bescheiden ist, aber ich arbeite eben sehr praktisch und sehr pragmatisch daran. Und es gibt jetzt schon in allen, vielen Ländern, auch sehr in Deutschland, also München und Stuttgart und Kiel und Wuppertal und noch, also Gruppen, die sich an der Umsetzung der neuen Arbeit beteiligen. Aber es ist eben nicht nur neue Arbeit, sondern es ist neue Wirtschaft, also eine grundsätzlich andere Art und Weise, die Wirtschaft aufzubauen. Es ist außerdem neue Arbeit, ganz anders zu arbeiten als bisher in dem Lohnarbeitssystem. Und drittens eine wirklich andere Kultur aufzubauen, zu entwickeln, zu leben, zu erleben, als die Kultur, wie ich gerne sage, unter der wir im Augenblick leiden, die zu immer größeren Teilen jetzt geopfert wird dem Wirtschaftswachstumswahnsinn. Und ich gebrauche diesen Ausdruck Wirtschaftswachstumswahnsinn, also WWW, aber ein anderes WWW, ziemlich oft. Und eben die Kultur, die wir jetzt schaffen können, wäre unvergleichlich humaner als die Kultur, die wir haben, wo ich andeute, ist eine Kultur, die die Armut abschaffen könnte. Sie ist unvergleichlich intelligenter als die Kultur, in der wir jetzt unser Dasein fristen. Und das heißt unter anderem, dass sie unvergleichlich sparsamer und vernünftiger mit Ressourcen umgehen wird als die Kultur jetzt. Aber ich betone dann auch immer, dass sie bedeutend fröhlicher sein müsste als die Kultur, die wir jetzt haben. Und eben diese Fröhlichkeit habe ich auch in Russland, wo ich gerade war, sozusagen ins Gespräch geflochten. Ich habe gesagt, ja, in meinem Fall sieht man es auch an dem Bart. Ich war Kommunist natürlich, wie viele Leute in ihrer Jugend, aber es war mir nicht fröhlich genug. Also Fröhlichkeit ist für mich eine der Erztugenden, was leider die Philosophen nicht immer begriffen haben. Aber außer der Fröhlichkeit, und das ist jetzt das letzte Wort, können wir auch eine Kultur haben, die bedeutend flamboyanter ist als die Kultur, in der wir jetzt leben. Und wenn jemand fragt, was bedeutet flamboyant, dann habe ich sozusagen eine vorbereitete Antwort. Und die Antwort ist, flamboyant ist, also farbvoller, kräftiger, lebhafter, deutlicher, ausdrücklicher als das duckmäuserliche, graue Dasein, das viele jetzt leben. Und es ist der Zorn, den der König Lear in Shakespeare erlebt. Und es ist die Eifersucht, die der Othello erlebt. Und es ist die Liebe, die Juliet erlebt. Das sind Beispiele von dem, was ich mit dem Wort Flamboyanz bezeichne. Und wir können eine Kultur haben, die humaner, intelligenter, fröhlicher und flamboyanter sein könnte als die jetzige Kultur.
Kannst du dich noch so an die wesentlichen Ideen von deinem Aufsatz, der dich damals nach Amerika gebracht hat, erinnern? Und was davon ist in der heutigen Welt schon sichtbar geworden?
Also der Aufsatz über die Welt, die wir wollen, war eigentlich ein Aufsatz über die Schule, die wir wollen. Was auch daraus erklärlich ist, dass ich war damals 18, also im Grunde genommen war die Schule die Welt, die ich kannte. Und ja, denn die Frage ist, hat sich davon einiges verwirklicht? In diesem Fall ist die Antwort einigermaßen deutlich ja. Denn ich habe damals schon gesagt, in diesem Aufsatz, dass das Problem der Schulen ist nicht so sehr, dass sie zu autoritär sind. Und das ist eigentlich noch einmal eine sehr weit verbreitete Meinung, dass Leute denken. Also, die ideale Schule ist die Schule, in der es keine Regeln gibt, in der man tun kann, was man tun und lassen will, in der man nicht unter Druck ist. Eine Schule, in der alles abgestimmt wird, eine Schule, in der Demokratie waltet und herrscht. Das war absolut nicht meine Meinung damals, ist auch nicht meine Meinung heute, sondern ich habe angeklagt die Tatsache, dass die Schulen langweilig sind, dass man sich zu Tode langweilen kann in unseren Schulen, dass man das Gefühl hat, die Jahre, die man in der Schule verbringt, sind eigentlich gestohlene Jahre, die einem regelrecht geklaut werden, weil in denen wartet man sozusagen nur darauf, dass das endlich vorbei ist. Und ich glaube, das ist eine Meinung, die sich schon in manchen durchgesetzt hat, dass man die Schulen interessanter machen will. Und ich arbeite jetzt viel Energie an einem Projekt. Und ich arbeite sehr viel an Projekten, aber ich schreibe auch Bücher. Und die bekanntesten Bücher in Deutsch sind Neue Arbeit, Neue Kultur, ein dickes rotes Buch. Die Freiheit Leben ist ein dickes blaues Buch. Und Neue Arbeit Kompakt ist ein dünnes Buch. Aber ich arbeite eben gleichzeitig auch sehr intensiv an der Umsetzung von dem, was ich beschreibe in den Büchern. Und da arbeite ich auch sehr in Schulen und zum Teil jetzt mit viel, viel, viel Begeisterung an den Schulen in Detroit. Und da haben sich die Schulen so entwickelt, dass der Begriff des Selberherstellens, dass eine Gemeinschaft selber alles herstellen kann, was sie wirklich im Ernst zum Leben braucht. Und das kann man mit den raffinierten Technologien, die uns jetzt zur Verfügung stehen. Also um Gottes Willen nicht nur Tomaten selber anbauen und Bohnen und Gurken, das kann man selbstverständlich. Und die Gärten von Detroit sind auch, glaube ich, berühmt geworden, weil es ist eine sich selbst versorgende Stadt geworden. Aber nein, man kann auch die Elektrizität selber herstellen. In kleinen, dezentralen Vorrichtungen, von denen wir auch einige entwickelt haben. Man kann selber bauen mit einer Art von Zement, den man selber machen kann, den man einkaufen muss, der nicht teuer ist, sondern die Leute machen sich selber, das selber machen, ist ganz, ganz betont. Man kann darüber hinaus jetzt auch mit raffinierten Maschinen Kleider machen, Schuh machen. Man kann sich medizinisch einfach mit Computern, mit dem Internet unvergleichlich mehr informieren als in der Vergangenheit, sodass man einem Arzt begegnen kann und dem sozusagen gleich am Anfang sagen kann, ich habe mich einigermaßen, ich habe das studiert, also ich kenne mich aus mit verschiedenen Diagnosen, die jetzt möglich sind, und ich kenne mich auch aus mit dem, was Sie mir unter Umständen jetzt verschreiben werden. Also wir können mehr auf Augenhöhe, wie man das in Deutsch sagt, uns miteinander unterhalten. Und nicht nur, dass ich das unschuldige Opfer ist, das jetzt dem Arzt andächtig zuhören muss. Aber medizinisch kann man sich viel unabhängiger machen. Und unabhängig ist so ein Schlüsselwort. Selbstständig ist ein Schlüsselwort. Man kann sich natürlich auch, was die Bildung angeht, unabhängiger machen. Man kann das Internet dazu benutzen, dass man sich selber bildet. Und das machen wir in Schulen, damit es weniger langweilig ist, also nur sehr viel aus dem Internet benutzt, um es dazu bringen, dass die Schüler sich nicht langweilen, sondern im Gegenteil fasziniert sind. Das mit dem selber herstellen und selber herstellen in Schulen und eben mit ganz raffinierten, unglaublichen, zum Teil Maschinen, ist schon so, dass viele der Schüler tatsächlich nicht nach Hause gehen, bis es so 1 Uhr früh, 2 Uhr früh, 3 Uhr früh wird. Die wollen da bleiben, die wollen das weitermachen, die wollen daran weiter bauen oder entwickeln, was sie jetzt gerade angefangen haben. Und das ist, wo sie die Frage gestellt haben, nach der Schule, die ich da im Aufsatz beschrieben habe, und den Schulen jetzt, da könnte ich absolut sagen, diese Schule, die ich eben beschrieben habe, die ist auch Ansätze in Deutschland gibt, aber wir haben es bedeutend weiter in Detroit entwickelt. Das war gar nicht so weit weg von der Schule, die ich beschrieben habe in dem Aufsatz, als ich 18 war.
Gut. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich in Wikipedia gefunden, dass du am 24. Dezember geboren bist. Heiligabend. Es ist ja doch ein besonderes Datum. Hatte das irgendwelche Konsequenzen, irgendwelche Auswirkungen so auf deinen Lebensweg?
Also eine, die ganz, sagen wir mal, alles andere als hochfliegend, sondern ganz erdnah ist, dass meine Eltern waren gar nicht so dumm. Die wussten natürlich, dass wenn man einen Geburtstag zu Weihnachten hat, dann hat das Nachteile. Nämlich, man kriegt nicht zweimal Geschenke zu Weihnachten, man kriegt die Weihnachtsgeschenke, aber nicht die Geburtstagsgeschenke. Und noch schlimmer ist, dass eigentlich alle Leute am Heiligabend sind so beschäftigt. So die ganze Geburtstagsstimmung, wo sich alles um das Geburtstagskind herum dreht und entwickelt, kommt nicht auf, weil man mit letzten Vorbereitungen und Backen und weiß der Kuckuck was alles viel zu beschäftigt ist. Und deshalb haben meine Eltern mir 3 Namen gegeben. Also ich heiße Fritjof, Harald, Martin. Und Martin verbindet sich mit dem Martinstag. Und ich glaube, das ist vielleicht etwas unterschiedlich in Deutschland und Österreich, aber auf jeden Fall. Wir haben den Martinstag am 10. November gefeiert, mit einer Gans, also und mit Rotkraut und mit Äpfeln, Bratäpfeln. Aber es war der Martinstag und der Martinstag war mein Geburtstag. Also am 10. November wurde mein Geburtstag gefeiert, weil ich eben dadurch, dass ich zu Weihnachten geboren war, meine Eltern wollten nicht, dass ich ewig zu kurz komme. Und darunter leide lebenslang, dass ich ein Christkind, wie man in Österreich sagt, war.
Okay, danke. Ich würde gerne auf die Anfänge der neuen Arbeit kommen. Du bist ja Philosophieprofessor. Wie bist du auf die Idee gekommen, dich überhaupt mit diesem Themenfeld zu beschäftigen? Oder was hat denn Anlass geboten?
Ja, ich hatte natürlich, wie vieles andere, nicht nur einen Anlass, ich hatte mehrere, aber Ein Anlass war, dass ich sehr, sehr engagiert war in dem, was man in Amerika die Anti-Vietnam-Kriegsbewegung nennt. Also da war der Krieg in Vietnam und da entwickelte sich eine Friedensbewegung gegen diesen Krieg. Und da kann ich ehrlich sagen, der habe ich eine Rolle gespielt, weil unter anderem, und da waren auch andere beteiligt, und das war nicht nur aus meinem Kopf geboren, aber eine ganz kleine Gruppe hat etwas, kann man sagen, erfunden, den sogenannten Teach-In, der war sozusagen in der Nachfolge nach dem Sit-In, die ja berühmt geworden sind für den Süden von den Vereinigten Staaten. Wir machten einen Teach-In. Und der war schon so kräftig als soziale Erfindung. Also ganz einfach, wir haben einfach eine ganze Nacht lang unterrichtet, alle möglichen anderen Professoren eingeladen, aber Leute, die wirklich über Vietnam was wussten. Und wir haben eine Nacht lang gelehrt, über was sich jetzt in Vietnam tut. Und das haben alle möglichen Universitäten aufgegriffen. Und schon in der Nacht, so um Mitternacht herum, hatten wir einen ganzen Korb von Telegrammen. Damals schickte man sich noch Telegramme. Jetzt wären es E-Mails gewesen, dass in Universitäten wie Columbia, in Berkeley, in Madison und allen möglichen anderen Universitäten, die würden auch einen Teach-In machen. Das hatte schon eine ganze Menge damit zu tun, dass ich kurz danach, würde man wahrscheinlich in Deutschland sagen, eine Traumprofessur. Also hier redet man ja auch von einem Traumjob, eine Traumprofessur sozusagen in den Schoß geworfen bekam. Also die war unwahrscheinlich gut bezahlt und außerdem war es in Kalifornien, in Berkeley, also ideale Natur mit Segeln und Schwimmen und Meer und Strand und all dem. Und ich habe im Augenblick nicht versprochen, ich habe gemeint, das war Stanford, nicht Berkeley. Berkeley kam etwas später, aber auf jeden Fall, ich habe in Stanford unterrichtet und hatte sowas wie eine Traumprofessur, aber dann kamen auch Freunde zu mir und haben gesagt, ja, jetzt warst du ja irgendwie aktiv und du hast was gemacht und du hast sozusagen schon auf einer kleinen Art die Welt etwas verändert, damit, dass du diese Friedensbewegung geschaffen oder irgendwie ihr bei der Geburt geholfen hast oder so etwas. Und dann haben meine Freunde immer so mit etwas Skepsis und etwas Schadenfreude vielleicht auch gesagt haben, das ist jetzt vorbei anscheinend. Ne? Also jetzt wirst du ein ganz vernünftiger, anständiger, konservativer Professor, der sich eine Krawatte umbindet, nicht mehr der etwas wüste Fritz, auf den wir kannten. Und das war einer der Anstöße, der andere. Also ich habe einfach dann gesagt, ihr irrt euch. Ich kann eine Professur von Stanford ebenso aufgeben, wie ich die von Princeton aufgegeben habe, was ich früher schon getan habe. Also ich bin gar nicht zufrieden damit, jetzt dieser gut bezahlte Professor zu sein. Wo Sie noch dazu gesagt haben, im Grunde genommen müssen Sie gar nichts tun. Also wenn Sie sich einmal in der Woche mit Studenten länger unterhalten, dann würde das genügen. Ich übertreibe natürlich ein bisschen, aber das, was man von mir verlangt hat, war sehr wenig und im Grunde genommen würde ich sagen, schon mehr oder weniger Kinderspiel oder blablabla, wirklich nicht sehr anstrengend. Und damit war ich überhaupt nicht zufrieden und habe also gesagt, also wartet, es ist noch nicht aller Tage Abend und unter Umständen fällt mir noch was ein, wo ich doch was tun könnte, also wieder aktiv werden und nicht nur Professor spielen. Und dann wurde mir klar, und das war schon sehr früh, und das war sehr entscheidend für die Weiterentwicklung der neuen sogenannten oder neuen Arbeit, neuen Kultur. Ich habe die Gelegenheit aus benutzt sozusagen, um viel auf der anderen Seite des damals noch hängenden eisernen Vorhangs zu reisen. Also im Osten, also ich habe mir angeschaut, Bulgarien und Rumänien und die Tschechoslowakei und natürlich die DDR und natürlich auch die Ukraine und Russland und was nicht alles. Und ja, abgekürzt und auf den Punkt gebracht, das war für mich so ein bisschen das Äquivalent von dem Erlebnis, das der Philosoph Nietzsche berühmt gemacht hat, wenn er von dem Gott, der stirbt, geredet hat. Also er sagte ja, Gott ist tot. Und also in dem berühmten Buch Zarathustra. Und mein Gott ist sozusagen im Osten gestorben. Nämlich, ich war schon überzeugt, dass der Sozialismus und der Kommunismus irgendwie das Bessere bedeuten würden. Aber ich habe dann das erlebt und dabei erlebt, dass die Menschen in diesen Ländern, provokant gesagt, aber ich glaube, das ist einfach die Wahrheit, die haben die Arbeit als etwas Erdrückendes, als etwas Lähmendes, als etwas Erschöpfendes, als etwas Widriges, als etwas Scheußliches, als eine Krankheit erlebt. Und ich hatte natürlich Marx vorher jahrelang unterrichtet und schon mal eine kleine sozusagen Anmerkungen gemacht, dass das und das und das stimmte nicht ganz. Aber das war ganz, ganz anders in diesem Erlebnis von diesen Ländern. Also ich, wenn man so will, ich fiel aus allen Wolken und es war mir plötzlich klar, oder sagen wir durch diese vielen Reisen langsam wurde es unabweisbar klar, dass der Sozialismus oder Kommunismus oder realer Sozialismus oder verwirklichter Sozialismus oder was immer man sagen will, war absolut nicht das, dem ich mich verschwören wollte. Und es war absolut nicht das an der Verwirklichung, von dem ich wirklich mich beteiligen wollte. Oder es war schon absolut nicht das, an was ich in irgendeinem Sinn noch glaubte. Deshalb der Tod Gottes. Also ich hatte so etwas wie einen Absturz und es war mir klar, also der Kommunismus wird sterben. Und der Kommunismus nicht nur er wird sterben, sondern er verdient zu sterben. Und das sind zwei ganz, ganz andere Dinge. Also man kann natürlich lange erst gestorben oder an der Bürokratie gestorben und dann kann man schnell Brezhnev erwähnen und alle möglichen anderen und Jelzin und. Und sagen, ja, es war aber doch eine gute Idee, aber leider, leider, in der Verwirklichung, ja, da ist einiges nicht so großartig. Das ist absolut nicht mein Bild. Mein Bild ist, dass der liebe Karl Marx, den ich natürlich in manchen Ländern war, schon, man hat auch Gutes geschrieben, gar keine Frage, aber so in den Punkten, auf denen es wirklich drauf ankam, um es grob und hässlich zu sagen, weil viel zu viel Zeit in dem Englischen oder Britisch, im Britischen Museum in London verbracht, um an seinem Buch zu arbeiten, und viel zu wenig Zeit in Fabriken, er hat sich nicht umgeschaut, wie die Arbeit tatsächlich aussieht. Sonst, meiner Meinung, hätte ihm schon damals klar sein müssen, dass die Besitztumsverhältnisse zu verändern, um das Österreichische zu sagen, das ist ein Schmarrn, das bedeutet gar nichts. Damit ist nichts erreicht. Die Tatsache, dass in irgendeinem abstrakten Sinn der Besitz der Produktionskräfte nicht mehr privat war, sondern dem Staat zugeschrieben war, hat, würde ich jetzt grob sagen, hat die Arbeit, das Erlebnis der Arbeit, das Gefühl der Arbeit gegenüber auch nicht um ein Iota verbessert, eher verschlechtert. Aber eben, das war nur ein Teil. Ein anderer Teil war, dass mir ungefähr um dieselbe Zeit klar wurde, dass der Kapitalismus auch auf seine Art sich zerstören würde. Also das ist mehr das Bild, das ich habe, das der Kommunismus, weil die Grundlagen falsch waren. Die Grundlagen, die der Marx gelegt hat, sozusagen so angelegt waren, dass sie sich zerstören mussten. Und der Kapitalismus ebenso. Und aus diesem Zweigespann, aus dieser Dualität heraus, habe ich damals, als ich in Stanford unterrichtete, den Entschluss gefasst, dass ich versuchen würde, trotzdem ich das für absolut hoffnungslos ansah, langsam, stückweise, schrittweise Gedanken zusammenzutragen, die irgendwann sich dahin entwickeln würde, dass das Bild eines neuen Systems, einer neuen Wirtschaft, einer neuen Art zu arbeiten und einer neuen Kultur sich in kleinen, mit viel Geduld zusammengetragenen Stücken entwickeln würde. Und das hat sich so ereignet. Das ist so passiert. Und eine ganze Reihe von Jahren habe ich einfach daran gearbeitet. Dann kam die Gelegenheit, es in Michigan umzusetzen. Michigan ist die große Automobil, also der Staat, in dem Automobile hergestellt wurden, also das Wolfsburg der Vereinigten Staaten. Und da habe ich das erste neue Arbeitsprojekt gemacht und auch damals das erste Zentrum für neue Arbeit gegründet. Das hat eine Geschichte hinter sich und dann hat es sich entwickelt so, dass man jetzt in Deutschland, und ich lade Sie absolut ein, also ja, da gibt es Bücher, Sie können sich die Bücher anschauen und Sie können auch nach Kiel fahren zum Beispiel oder nach Wuppertal oder jetzt im Augenblick bin ich nicht in Kiel und nicht in Wuppertal, sondern in Köln. Sie können sich auch das Projekt in Köln anschauen, das sich auch sogar Neue Arbeit nennt. Das in manchen nicht ganz den Ideen der Neuen Arbeit entspricht, aber in manchen doch. Und die Leute beziehen sich sehr auf die Ideen der Neuen Arbeit. Und das kann man jetzt besuchen und erleben und dann weiter verbreiten und verpflanzen. Und aus meiner Sicht ist, ich gebrauche so einen Satz wie, das Dach brennt. Also diese Vorstellung, dass in irgendeiner entfernten Zukunft könnte es irgendwie nicht so gut sein, auch in Deutschland und auch in Österreich. Also irgendwann wird uns das Öl ausgehen oder irgendwann werden wir nicht mehr produzieren können, weil uns die Ressourcen ausgehen. Ehrlich gesagt, das finde ich alles oberflächliches Gerede. Ich war jetzt in der Nähe von New York, als der große Hurricane passiert ist. Und da ist in manchen in den Staaten zum ersten Mal wirklich klar geworden, das Klimaproblem ist nicht etwas, das 30 Jahre auf sich warten lassen wird. Das hat schon angefangen. Die Finanzkrise kommt auch auf uns zu. Ist nicht vorbei. Die Wirtschaft, der Kollaps der Wirtschaft ist auch etwas, was uns bevorsteht, nicht schon von uns überstanden. Und das, was mein Hauptthema ist, die Spaltung zwischen nicht arm und reich, sondern die Spaltung zwischen, ich nenne das Wüstenmenschen und Oasenmenschen, zwischen Oasen und Wüstenmenschen, ist blutiger und tiefer und schlimmer als je und ja, wird blutiger mit jedem Monat, besonders wenn man sich die Länder wie Rumänien und Bulgarien und Ungarn anschaut. Also ich lebe in dem Gefühl, es ist allerhöchste Zeit. Das ist auch das Gefühl, das ich versuche zu verbreiten durch Vorträge und durch das, was ich schreibe. Das Dach brennt und es ist allerhöchste Zeit, ein wirklich grundanderes, eine grundandere Struktur aufzubauen. Durch eine Transmorphose, das ist ein goethisches Wort, eben eine andere Wirtschaft, eine andere Art zu arbeiten und eine andere Kultur.
Dankeschön.
Bitte, bitte.
Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Neue Ideen für alle. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlt uns bitte weiter. Mehr Infos unter www.sunpod.com.